Verantwortung. Heute ist Teil 2, Elia und Vorbereitung. Ich möchte noch mal kurz einfach für die Predigt beten. Jesus, ich danke dir dafür, dass du uns dein Wort geschenkt hast. Ich bitte darum, dass du mir Vollmacht gibst, dein Wort zu verkündigen und dass du die Herzen weit machst, dass wir verstehen können, was du zu sagen hast. Und ich danke dir für die Vorbilder in der Bibel, die mit dir unterwegs waren und wo wir einfach von diesen Männern und Frauen Gottes lernen dürfen. Amen. Letzte Woche ging es ja um Berufung und heute um Vorbereitung. Und ich habe damit geändert, dass Elia ja dem König Ahab eine Nachricht gesagt hat. Und die möchte ich nochmal vorlesen. Der Prophet Elia aus Tischbe in Gilead sagte eines Tages zu König Ahab: Ich schwöre bei dem Herrn, dem Gott Israels, dem ich diene, es wird in den nächsten Jahren weder regnen noch Tau geben, bis ich es sage. Ahab und seine Frau, die waren so begeistert von dieser Nachricht von Elia, dass sie ihn umbringen haben lassen wollen. Elia wird sofort aus dem Verkehr gezogen und hat ihn sozusagen auf die Seite genommen. Und sowas lässt Gott zu. So ähnlich wie er in unserem Leben Sachen zulässt, die nicht einfach sind. Und dabei meint er es unbedingt gut mit uns. Er will, dass wir an diesen Herausforderungen wachsen. Und da bin ich schon am nächsten Teil, wo ich euch reinnehmen will. Gott nimmt dich zur Seite. Und das will ich jetzt nochmal im Originalton vorlesen, um dem ein bisschen nachzuspüren. Danach befahl der Herr Elia: Du musst fort von hier. Geh nach Osten, überquere den Jordan und versteck dich am Bach Grit. Ich habe den Raben befohlen, dich dort mit Nahrung zu versorgen, und trinken kannst du aus dem Bach. Elia gehorchte dem Herrn und versteckte sich am Bach Grit, der von Osten her in den Jordan fließt. Morgens und abends brachten die Raben ihm Brot und Fleisch, und seinen Durst stillte er am Bach. Nach einiger Zeit vertrocknete der Bach, denn es hatte schon lange nicht mehr geregnet. Wie war die letzte Zeit für dich? Manche von uns wurden harte Wege geführt. Und manche stecken noch mittendrin. Und Gott hat dir eine Möglichkeit gegeben, ich weiß nicht, ob er Gott dir eine Möglichkeit gegeben hat, auch in einer bestimmten Situation ein gutes Wort jemandem zu sagen. Wie war die Reaktion? Meine Erfahrung ist, was mir schon öfters passiert ist, wenn ich so ein Wort gehabt habe oder irgendwas Gutes, was ich dem Menschen sagen wollte. Also es ging nicht um, ey, du bist da und da und da falsch, sondern wirklich, Gott hat mir was aufs Herz gelegt, aber vielleicht auch zur Rechtweisung. Und ich habe es dann gesagt und die Leute sind auf völliger Unverständnis gestoßen. Und wenn wir uns ein Herz fassen und einen Eindruck weitergeben oder in Liebe die Menschen einfach weiterhelfen, zurechtweisen oder sagen, hey, so geht's nicht, ist oft die Reaktion Ablehnung und Abstand. Wenn wir abgelehnt sind, sind wir oft enttäuscht. Und wir kommen an die Leute nicht ran, wie wir es eigentlich vorgestellt haben. Und wir müssen damit rechnen, dass uns diese Sachen immer wieder passieren. Und was jetzt? Und ich glaube, das ist ein Teil von Gott oder es gehört zu Gottes Arbeit an uns. Gott kann sich's leisten, uns oder dich auf die Seite zu nehmen und uns in die Stille auf den nächsten Abschnitt im Leben vorzubereiten. Und das ist mir jetzt ganz wichtig, dass ihr euch das merkt. Wenn wir das nicht aushalten, kann uns Gott nicht weiterführen. Wenn wir das nicht aushalten, dass Gott uns mal auf die Seite führt, dann wird uns Gott nicht wenn man es nicht aushalten kann, uns Gott nicht weiterführen. Und so hat das auch mit Elia gemacht. Er nimmt ihn zur Seite. Statt einer Karriere am Königshof als Beamter, Berater, wartet Elia auf einen längeren Aufenthalt an einem kleinen Bach. Und das müsst ihr euch mal vorstellen, statt öffentliches Leben, öffentliche Anerkennung, ein gemütliches Leben da beim König, weil er ja endlich die Wahrheit sagt, hat er Flucht und Einsamkeit. Und ich glaube, da hat Gott ein doppeltes Anliegen. Zum einen, er versorgt Elia, er schützt ihn. Wenn ein Kapitel weiter, wenn man da weiterliest in dem Königbuch, da merkt man mal, mit was für Leuten sich Elia eingelassen hat. Von der Königin Isabel, das ist die Frau vom Ahab, heißt zum Beispiel, Isabel rottet die Propheten des Herrn aus. Punkt. Also die Königin, diese Frau, hat einfach die ganze jüdische Geistlichkeit ausgerottet oder umgebracht. Und deshalb nimmt Gott Elia zur Seite und bringt ihn an einen sicheren Ort. Er hat dort zu trinken und zu essen, aber ist völlig aus dem Verkehr gezogen. Wisst ihr, manchmal muss er das auch mit uns machen. Er muss uns schützen vor anderen, vor Umständen, aber er muss uns auch vor uns selber schützen. Wir wünschen uns immer, dass wir gesund bleiben, dass wir fit sind oder dass alles reibungslos läuft. Aber manchmal lässt Gott Krankheit und Schwierigkeiten in unserem Leben zu, damit wir innehalten. Wir haben keine Kraft, sind ausgebrannt, aber Gott nimmt uns zur Seite, dass wir uns neu ausrichten und uns aufs Wesentliche konzentrieren. Gott sorgt für uns und schützt uns. Das ist das eine. Aber das andere ist, Gott will, dass Elia innerlich wächst. Gott versorgt ihn mit Brot und Wasser, zugegeben auch mit auf übernatürliche Weise. Morgens und abends brachten die Raben ihm Brot und Fleisch und seinen Durst stillte er am Bach. Also am Morgen gab es Semmeln und am Abend gab es ein Stück Speck oder Braten und dazu ein gutes Bergkristallwasser als Tiroler. Was will man eigentlich mehr? Das klingt ja fast wie so ein idyllischer Urlaub. Aber wenn man es genauer anschaut und wenn man schaut, was eigentlich der Name Krit bedeutet, also der Fluss heißt Krit und es ist Hebräisch und es heißt Kerit und bedeutet eigentlich abgeschnitten sein oder gefällt sein. Also eigentlich heißt es, Elia ist abgeschnitten, er ist isoliert. Er ist ein Mann, ein Prophet, der im Auftrag Gottes geredet hat und Gott kann sich leisten, diesen Mann Gottes aus dem Verkehr zu ziehen. Ja, Gott kann sich das leisten. Elia war ein Mann Gottes, war ein Sprecher Gottes, aber ich glaube, Gott verwendet diese Zeiten auch, dass Elia charakterlich wachsen kann, dass er dorthin kommt, wo Gott ihn eigentlich gern haben will. Und das ist sozusagen seine Grundausbildung. Elia muss raus aus dem Rampenlicht und kommt zum Bach Krit, wo er nicht Urlaub hat, sondern wo er in die Ausbildung geht. Ein äußerer Anlass, das Wüten der verrückten Königin, wird zur Gottesschule im Leben des Propheten. Und wenn man in die Bibel reinschaut, Mose, das Volk aus Ägypten rausgeführt hat, seine Vorgeschichte war 40 Jahre lang Ziegen- oder Schafhirte in der Wüste. Oder David, König David, der war Hirte. Josef, der von seinen Brüdern verkauft worden ist und der dann zweitmächtigste Mann in Ägypten war, war jahrelang auch Sklave in Ägypten. Paulus wird berufen und dann wird er erstmal auch in die Wüste geschickt oder eine Zeit lang, wo er gar nicht erscheint. Also es gibt immer Zeiten, wo Männer Gottes einfach mal rausgenommen werden, bevor sie richtig durchstarten. Und das ist auch Schule Gottes. Und er weiß, wie schwer wir einen öffentlichen Auftritt oder Erfolg verkraften, wie schnell wir uns überheben und einbilden. In der Stille werden wir vorbereitet. und es ist nicht immer leicht zu akzeptieren und es kommt uns vor wie so eine verlorene Zeit. Aber es ist so. Wenn Gott dich für einen bestimmten Auftrag erwählt hat oder wenn er dich, ich glaube, jeder ist berufen, der Jesus nachfolgt, gibt es Zeiten, wo er dich ausbildet, wo er deinen Charakter auch formt. Und wenn Gott dir eben Gaben anvertraut hat, ist es nötig, dass du deine Verantwortung wahrnimmst, die er dir anvertraut hat. Aber er nimmt sich Zeit, dich auch immer wieder zu formen. Graf von Zinzendorf, der Begründer der Brüdergemeinde, hat folgendes Lied gedichtet. Gottes Führung fordert Stille, wo man auf sein Wort nicht lauscht, wird des ewigen Vaters Wille mit der eigenen Wahl vertauscht. Wie gesagt, Elia ist nicht im Urlaub, sondern er ist in Vorbereitung. Und was passiert jetzt? Das Wasser versiegt. Erst wird es weniger, dann ist es nur noch ein Rinnsal und schließlich ein von der Sonne ausgetrocknetes Flussbett. Die angekündigte Dürre ist eingetroffen, Elia hat nichts mehr zum Trinken und sitzt auf dem Trockenen. Kommt dir das im Leben auch bekannt vor? Zeiten der Dürre in deinem Leben? Bittere Stunden nach guten Tagen? Alles hätte so gut weitergehen können, aber dann passiert nichts. Ich weiß nur ganz genau, ich war mal, das ist auch schon wieder 10 Jahre her, war ich auf einem Missionseinsatz in Nordafrika, ein Jahr lang unterwegs für Jesus, yeah, und so. Und dann komme ich zurück und dann hat gar nichts funktioniert. Schlussendlich habe ich bei McDonald's gearbeitet, das war gut, also ich liebe McDonald's heute auch noch. Das war jetzt Schleichwerbung. Aber das war so, als hätte mich Gott rausgenommen. Ich habe gearbeitet, wenn meine Freundin freien gehabt hat. Und ich weiß noch, wo ich dann das Frühstücksgeschirr auch abgewaschen habe hinten und habe gefragt, Jesus, was jetzt? Was soll das jetzt? Ich will für dich brennen und machen und ich stehe hinten bei McDonald's und du Sachen abwaschen. Und ich habe es nicht ganz einordnen können und es war nur ein großes Fragezeichen. Es läuft nicht mehr gut für dich auf deinen Arbeitsplatz. Es gibt Probleme mit deinem Chef. Stimmen werden laut, dass du gehen sollst. Was jetzt? Du hast studiert, einen guten Abschluss gemacht, aber es läuft nicht so, wie du dir es vorgestellt hast. Das Geld wird knapp. Und was jetzt? Deine Ehe ist schwierig geworden. Wie soll es weitergehen? Was jetzt? Dürre Zeiten, der Bach ist ausgetrocknet. Alles, was du geglaubt und bezeugt hast, scheint umsonst gewesen zu sein. Und manchmal hast du das Gefühl, dass Gott dich gar nicht mehr hört, aber es ist da und auch die Zeit gehört zu deinem Leben, zu deiner Ausbildung dazu. Und das ist auch einem John Bunyan so passiert. Der ist der Verfasser der Pilgrimreise. Das ist ein ganz altes, bekanntes Buch, ein christliches. Und er hat nicht nur dieses Buch geschrieben, sondern er war auch Pastor. Und mutig hat er in seiner Zeit die Gottlosigkeit gepredigt und Sünde beim Namen genannt. Und er ist dann schlussendlich von den Behörden ins Gefängnis geworfen worden. Aber diese Zeit im Gefängnis ist ihm zum Segen geworden, weil Bunyan an Gott festhielt, verwandelt sich das Gefängnis im Ort der Anbetung. Im Gefängnis hat er die Pilgerreise geschrieben. Das ist eben eins der meist gelesenen christlichen Bücher nach der Bibel. Gott nimmt Elia zur Seite, stille Zeit am Bach Krit, und dort bereitet er ihn auf eine Verantwortung vor. Und daraus kommt jetzt der nächste Punkt. Gott testet deine Grenzen. Da sagte der Herr zu Elia, geh nach Phönizien in die Stadt Zarbat und bleib dort. Ich habe deine Witwe den Auftrag gegeben, dich zu versorgen. Sogleich machte Elia sich auf den Weg. Am Stadtrand von Zarbat traf er eine Witwe, die gerade Holz sammelte. Er bat sie um einen Becher Wasser. Als sie davon eilte und das Wasser holen wollte, rief ihr nach: Bring mir bitte auch ein Stück Brot mit. Zarpat kommt von dem hebräischen Verb, das so viel bedeutet wie schmelzen oder einschmelzen. Und das Hauptwort dazu bedeutet Schmelzofen. Das hat doch was. Vom abgeschnitten Sein am Bach Krit, raus aus der Isolation und rein in den Schmelzofen von Zarpat. Erst wird Elia in die Stille geführt, isoliert von allen öffentlichen Auftreten, und jetzt kommt seine Feuerprobe. Und Gott kennt seinen Propheten. Er weiß, welche Herausforderungen noch in seinem Leben auf ihn zukommen, und er weiß, dass Elias eben seine Grenzen hat. Also bereitet er ihn vor. Stille und Probe, abgeschnitten und eingeschmolzen. Ich weiß nicht, ob es euch bewusst ist, wir wünschen ja uns oft, dass Gott in unserem Leben eingreift. Und manchmal singen wir so Lieder wie Feuer des Herrn. Ich kann es nicht so gut singen. Feuer des Herrn, danach verlangt mein Herz, mach mich rein, heilig, dir allein will ich folgen, mein Meister, und deinen Willen tun. Wollen wir das? Ich glaube, Gott freut sich, wenn wir solche bitten, wenn das von Herzen kommt. Aber wir dürfen solche Gebete auch nicht leichtfertig singen. Wenn wir Jesus besser kennenlernen, wenn wir lange schon mit ihm unterwegs sind, dann stellen wir fest, dass es Zeiten gibt, da kommt es richtig dick. Da fühlen wir uns wie so einem richtigen Schmelzofen. Aber es sind auch Zeiten, in denen uns Gott besonders begegnet und geistlich wachsen lässt. Und bitte vergiss niemals, Gott weiß immer, wo du bist. Das haben wir auch im Vers 8 gelesen, da sagte der Herr zu Elia. Und in anderen Übersetzungen kommt es nur besser rüber, da steht, da kam das Wort des Herrn zu ihm. Also Gott weiß, wo Elia ist, und er redet zu ihm. Gott weiß, wo du bist, immer und überall, und er redet zu dir. Wenn alles verloren erscheint, wenn du dich isoliert fühlst und das Leid über deine Kräfte geht, wenn du darauf und dran bist, unsäglich in Selbstmitleid unterzugehen, dann schlag das Wort Gottes auf. Zum Beispiel ein Vers, Jesaja 41,10, da steht: Fürchte dich nicht, ich bin mit dir, weiche nicht, denn ich bin dein Gott. Ich stärke dich, ich helfe dir auch und ich halte dich durch die rechte Hand meiner Gerechtigkeit. Und das darfst du auch für dein Leben in Anspruch nehmen. Gott weiß, wo Elia steckt, und Gott weiß, wo du steckst in deinem Leben. Und der Prophet Elia ist keinen Augenblick allein. Du bist auch keinen Augenblick allein. Also Elia soll nach Zarpat gehen. Es sind ungefähr 160 Kilometer Fußmarsch. Und Zarpat liegt bei Sidon an der Küste vom Mittelmeer. Und Elia muss 160 Kilometer durch feindliches Land, durch das Land von König Ahab und Königin Isabel, die ein Kopfgeld auf seinen Kopf aufgesetzt haben. Aber Gott hat alles vorbereitet. In Zarpat wartet eine Witwe auf ihn. Sie weiß nichts von ihm und er weiß nichts von ihr. Elia wird sie auch nicht heiraten, aber diese Frau wird ihn versorgen. Für sie und ihr Sohn bedeutet das die Rettung vor dem Hungersnot. Für den Propheten ist es eine geistliche Herausforderung, die ihn für größere Aufgaben vorbereitet. Also auf nach Zarpat, nach 160 Kilometern Fußmarsch kommt er dort an und muss fast verdurstet sein. Als er in den Ort erreicht, da spricht die Frau, eben diese Witwe, und bittet sie um etwas zu trinken und zu essen. Trinken geht ja noch, aber zu essen bekommt er nichts. Eben die Frau sagt: Ich habe keinen Krümel Brot mehr, sondern nur noch eine Handvoll Mehl im Topf und ein paar Tropfen Öl im Krug. Da schwöre ich bei dem Herrn, deinem Gott, gerade habe ich einige Holzscheite gesammelt. Ich will nun nach Hause gehen und die letzte Mahlzeit für mich und meinen Sohn zubereiten. Danach werde ich wohl verhungern. Willkommen in Zarpath, lieber Elia. Keine Angst, du wirst nicht verhungern, nicht verdursten, aber dafür verhungern. Seltsam, was Gott uns manchmal zumutet, wie er uns vorbereitet, welche Herausforderungen er zulässt, um uns geistlich wachsen zu lassen. Und wie reagiert Elia auf die Situation? Und jetzt kommt es, und das wünsche ich mir so sehr für mich und auch für dich, dass wir einfach auch so reagieren können wie Elia. Einfach mit der Verbundenheit heraus mit Gott, weil wir ihn hören, weil wir ihn sehen, was er tun will und wissen, dass er es gut mit uns meint. Das möchte ich auch vorlesen. Im nächsten Vers heißt dann, Elia tröstet sie. Hab keine Angst, so weit wird es nicht kommen. Geh nur und tu, was du dir vorgenommen hast. Aber back zuerst für mich einen kleinen Brotfladen, bring ihn mir heraus. Nachher kannst du für dich und deinen Sohn etwas zubereiten. Stellt euch mal die Situation vor, da steht so eine arme Frau auf der staubigen Straße und dann kommt so ein Landstreicher der und sagt, ey Frau, geh nach Hause, back mir einen Kaiserschmarrn, erst welchen für mich, ich habe echt Hunger, und dann welchen für dich und deinen Sohn. Die arme Frau muss wahrscheinlich an ihrem Verstand oder an seinem Verstand gezweifelt haben. Aber dann kommen sie, die Worte des Glaubens, Worte echter Gottesnähe. Denn Elia sagt zur Frau, denn der Herr, der Gott Israels, verspricht dir, das Mehl in deinem Topf soll nicht ausgehen und das Öl in deinem Krug nicht weniger werden, bis ich, der Herr, es wieder regnen lasse. Wenn ich das lese, dann steigt so eine tiefe Sehnsucht in mir auf nach Nähe Gottes. Ein Mann des Glaubens möchte ich sein. Ein Mann, der die Stimme Gottes hört in jeder Lebenslage. Ein Mann, der die Bibel liest und auf seine Verheißungen vertraut. Wenn Jesus sagt, mach dies oder jenes oder er meint es gut mit mir, dann möchte ich drauf vertrauen. Und es kommt wie angekündigt. Die Frau ging nach Hause und tat, was Elia ihr gesagt hatte. Und tatsächlich hatten Elia, die Frau und ihr Sohn Tag für Tag genug zu essen. Mehl und Öl gingen nicht aus, genau wie der Herr es durch Elia angekündigt hatte. Zarpath wird für Elia die Feuerprobe und er besteht sie. Er stellt sich der Verantwortung und bewährt sich in der Vorbereitung auf seine weiteren, viel schwierigeren Aufgaben. Das sollte man nicht vergessen. Und ich habe jetzt noch von der Geschichte noch vier Lektionen, die ich euch gern weitergeben möchte. Was wir von Elia lernen können. Und das erste ist, Gottes Führung überrascht uns immer wieder. Versuch nicht gleich alles zu verstehen. Elia hätte sich mit Sicherheit nicht den Bach Kerit ausgesucht und er wäre sicher nicht auch 160 Kilometer durch feindliches Land nach Zarpath gelaufen. Gott führt ihn und er hat keine Ahnung, was er tun soll. Und Gottes Führung erscheint uns manchmal regelrecht unlogisch. Wir sehen keinen Sinn dahinter und wir haben uns es ganz anders vorgestellt. Und manchmal bleibt es auch ein Leben lang ein Geheimnis. Das zweite ist, wenn es losgeht, ist es am schlimmsten. Aber darum gib nicht auf. Es gibt so etwas wie der erste Schock des Eindrucks. Hier soll ich leben? Diese E-Mail habe ich gerade von meinem Glaubensgeschwister bekommen. Kann es wahr sein? Der Arztbericht verschwimmt vor meinen Augen. das kann nicht wahr sein. Warum in aller Welt muss das mir passieren? Und ich weiß, ihr kennt solche Momente. Wir können in Panik verfallen und das Handtuch schmeißen. Es hat ja alles keinen Zweck. Das ist unser erster Eindruck. Aber der Eindruck trügt, weil Gott uns nie aus den Augen lässt. Die Einöde am Bach Krit versorgt Elia, während überall im Land die Leute am Hunger sterben. Die bettelarme Witwe in Sarpat, die selbst nichts mehr hatte, wird für Elia zur wandelnden Ermutigung. Deshalb gilt, gib nicht auf, Gott hat einen Weg für dich. Gib nicht auf, Gott hat einen guten Weg für dich. Dann die dritte Lektion. Wir sollen Gott glauben und ihm gehorchen. Gott sagt, Elia, steh auf und geh. Und Elia steht auf und geht. Elia sagt zu der Frau, Frau, geh nach Haus und back uns einen herrlichen Kaiserschmarrn. Und die Frau macht das. Ganz viele Verheißungen in der Bibel sind an Bedingungen geknüpft. Und sie gehen in Erfüllung, wenn wir gehorsam sind. Und ich möchte euch einfach sowas von Mut machen, dass ihr ihm gehorsam seid, dass ihr ihm vertraut. Wenn er heißt, vergebt denen, die euch verletzt habt, dann vertraut auch darauf, dass er es gut meint. Wenn er sagt, hey, ich bin bei dir, hab keine Angst, dann vertraut drauf. Und es ist oft eine Herausforderung. Ich weiß, es ist nicht leicht, aber Gott mutet es Elia zu und der Frau und er mutet es auch uns zu. Und ich möchte euch einfach Mut machen, glaubt ihm, vertraut ihm, gehorcht ihm. Es lohnt sich. Es lohnt sich. Und dann das Letzte, was ich lerne. Gottes Fürsorge deckt oft nur das Nötigste. Aber vergiss trotzdem nicht, dafür zu danken. Gott will, dass du in den Himmel kommst, nicht, dass es du auf der Erde nur schön hast oder dass es dir so schön einrichtest, dass du den Himmel vergisst. Gott ist entschlossen, dich zu heiligen, also es heißt, deinen Charakter zu formen, dass du schön wirst für ihn. Er nimmt uns heraus, er mutet uns die Feuerglut der Bewährung zu, aber ich weiß, er tut es aus Liebe. Und ich weiß, es gibt Zeiten der Überfluss, wo es uns gut geht und das dürfen wir genießen und das ist, da können wir Gott danken, das ist ein Segen. Und es gibt eben auch Zeiten, da haben wir auch nur, kriegen wir nur das Nötigste, aber auch dafür dürfen wir Gott danken. Liebe Nachfolger Jesus, wir haben so eine hohe Berufung, wir dürfen dem König Jesus dürfen wir nachfolgen. Um damit wirklich Gott zu ehren und den Menschen zu dienen, brauchen wir geistliche Reife. Alle Wege, die auf unserer Reise des Glaubens zur Reife führen, führen uns eben auch zu dem Bach Krit und dem kleinen Ort Zarpat. Aber ich weiß, Gott meint es gut mit dir. Amen. Ich bete noch.